Ich lese den Predigttext Jakobus 5, Verse 7 bis 11. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Ernte, der Erde, und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Amen.
Ich freue mich, hier zu sein und ich grüße ganz herzlich von unserer Gemeinde aus Ingelheim. Sie haben uns Grüße aufgetragen und die geben wir gerne weiter. Danke für die Einladung. Und nun, der Text fordert uns heraus. Das Thema ist schon genannt. Jesus kommt bald. Was tun? Wann hast du zuletzt Besuch erwartet? Und was hast du dabei gedacht? Was hat das bei dir ausgelöst? Besuch ist ja immer etwas, das uns auch ein bisschen in Erregung bringen kann, wenn wir denken, der Kuchen muss fertig werden, der Kaffee muss passen. Und das kennen wir alle aus dem Alltag. Und ja, jetzt steht ja diese bald kommende Adventszeit vor der Tür. Und da ist es ja auch bekannt, dass manche Eltern sogenannte Listen haben. Da steht dann drauf, was die Kinder sich wünschen. Und da gibt es den kleinen Jungen, der sagte, Mama, diese Eisenbahn, die kannst du von der Liste streichen. Die habe ich im Schlafzimmerschrank gefunden. Und ja, ich kann mich noch gut erinnern, so diese Vorweihnachtszeit, diese Anspannung, dieses Warten, was bekommt man geschenkt? Also bei uns war es nicht üblich, dass man Listen hatte, aber wie es auch so ist, also Geduld ist nicht die Stärke der kleinen Kinder, aber ich glaube auch nicht immer unsere Stärke. Deshalb haben wir diesen Text. Und ich erinnere mich gerne zurück, als ich etwa 6 Jahre alt war, erwarteten wir als Familie auch Besuch. Als 11-köpfige Familie waren wir eben erst in unser neues Haus eingezogen. Unsere Mutter erzählte uns, dass der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart zu Besuch käme. Und was tut eine Mutter dann? Sie nähte schnell noch Vorhänge, putzte alles so sauber wie eben möglich. Wir sollten auch ordentlich gekleidet sein, also eine gute Figur abgeben. Klar. Und wir Kinder drückten dann unsere Nasen an der Scheibe platt und wollten wissen, ja, wann kommt er denn und wie kommt er denn? Da hat man natürlich viele Fragen als Jungspund. Und es war uns nicht egal, wer sich da ankündigte, ganz und gar nicht. Es elektrisierte uns förmlich. Wir wollten wissen, mit welchem Auto er kommt und ob er denn einen Chauffeur habe und so weiter. Und tatsächlich, plötzlich fuhr ein schwarzer Mercedes vor, was sonst, in Stuttgart. Und dann stieg ein Herr aus, der einen Hut auf hatte und dann wussten wir, also das muss der Chauffeur sein. Er hat eben dem Oberbürgermeister die Tür geöffnet, also wir haben das genau gesehen und wir waren dann ganz in Erwartung angespannt. Und dann klingelte es natürlich und dann ja, stand in voller Größe der Dr. Arnulf Glätt vor unserer Haustüre im schwarzen Anzug und als ich es am anderen Tag dann in der Schule erzählte, glaubte man mir das gar nicht. Erst als es dann in der Zeitung stand. Nun, es geht hier nicht um irgendwelche Bürgermeister in unserem Text, nicht um irgendeinen Kanzler oder Kanzlerin oder Bundespräsident. Es geht um Jesus Christus. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Im vorletzten Vers der Bibel sagt uns Jesus selbst, ja, ich komme bald. Amen. Und Johannes antwortet darauf mit, ja, komm, Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20. Jesus hat versprochen, wieder zu kommen. Und er kann nicht lügen. Das ist so schön. Er wird sein Wort erfüllen. Wenn wir Jesus Christus beim Wort nehmen, das tun wir, dann bleibt das auch nicht ohne Auswirkungen. Wir werden unser Leben darauf ausrichten. Doch anders als damals beim Bürgermeister ist uns der exakte Termin der Wiederkunft, der Ankunft Jesu nicht offenbart. Und dadurch kann es passieren, dass uns andere Dinge wichtiger werden als Jesus Christus und seine Ankunft. Darum tun wir gut daran, unsere Erwartungen auf Jesus und auf sein Kommen wach zu halten, lebendig zu halten. Die Bibel gibt für jede Ankündigung über das erste Kommen, seine Geburt ist hier gemeint, etwa 6 Ankündigungen über sein Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Gott legt definitiv Wert darauf, dass wir das Kommen Jesu nicht verdrängen oder verschlafen. Nun versteht die Bibel darunter keine negative Endzeitstimmung. Verkaufe alles, zieh dich zurück und harre auf die Wiederkunft Jesu. Nein, wir warten nicht auf den Weltuntergang. Wir warten auf das Kommen Jesu, auf unsere Entrückung und unseren Heimgang zu ihm. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein himmelweiter Unterschied. Es geht um eine freudige, gespannte Erwartung. Es geht um eine Vorfreude, die unseren manchmal beschwerlichen Alltag aufhält und erträglicher sein lässt. Paulus' Briefe stecken voller Aussagen und Anspielungen auf die Ankunft Jesu. Und wir erinnern uns, die wir Teil waren der Bibeltage, Thessalonicher, 1. und 2. Brief, sind voll von diesen Wahrheiten über die Ankunft Jesu. Paulus selbst hatte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Dass Jesus wiederkommt, steht fest, ganz felsenfest. Und Paulus war bereit, seinem Herrn zu begegnen. Er wollte zu seinem Herrn. Was es nun für uns bedeutet, auch im Hinblick auf unseren Weiterdienst, das wollen wir heute bedenken. Was es für unser Leben bedeutet, dass Jesus seine Ankunft ganz klar vorhergesagt hat. Und auch Jakobus hatte diesen Blick für das Kommen von Jesus. Wenn wir Christus wirklich erwarten, dann soll sich das auf unseren Lebensstil auswirken. Weil Jesus bald kommt, haben wir etwas zu tun und legen nicht die Hände in den Schoß. Jesus will, dass wir aktiv Licht und Salz sind. Und Jakobus beschreibt in seinem zupackenden und praktischen Brief Gebiete, in denen wir uns als Christen bewähren sollen. Es geht ihm um die Bewährung unseres Glaubens. Kapitel 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Unser Glaube als Christen ist auf dem Prüfstand, wenn wir so wollen. Und echter Glaube bewährt sich in den Feuerproben des Alltags. Das Wort Bewährung in Kapitel 1, Vers 3 bedeutet einen Menschen testen, ja prüfen. Gute Produkte haben harte Tests durchlaufen. Gute Sportler haben sich in Wettkämpfen bewährt und qualifiziert. Vorbilder des Glaubens haben in Glaubensproben standgehalten. Und davon berichtet uns Hebräer Kapitel 11, die Wolke von Zeugen. Wahrer Glaube wird sich bewähren, weil er echt ist. Die Errettung geschieht allein aus Glauben, das lehrt auch Jakobus. Bist du noch kein Christ, dann wirst du nur durch eine Umkehr zu Gott und aus Gottes Gnade gerecht vor ihm. Gute Werke sind nichtig, wenn wir denken, sie könnten uns retten. Das tun sie nicht. Das sind dann tote Werke. Gute Werke aber sind wichtig, wenn wir gerettet sind. Als Folge und Auswirkung unserer Errettung und Erneuerung durch Gott. Noch einmal wollen wir auf den Text hören. Ich lese nach der Elberfelder. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis ihr den Früh- und Spätregen empfange. Habt doch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also Jesus kommt bald. Was tun? In unserem Predigttext steht eine dreifache Aufforderung, jeweils mit dem Appell Brüder, Adelphoi. Und so verbindet er Jakobus einen weiteren Gedanken mit diesem Aufruf. Er wechselt dabei in der Anrede zur Einzahl und sagt, siehe, und damit betont er diese drei Appelle und erklärt sie genauer. Und es ergibt sich eigentlich eine sehr einfache Gliederung anhand des Textes. Erstens, haltet geduldig stand. Darunter, achte auf die Geduld. Achte auf Jesu Kommen. Zweitens, haltet ehrlich zueinander. achte auf gute Gemeinschaft, achte auf Jesu Gericht. Und drittens, haltet die Helden hoch, achte auf die Propheten, achte auf Hiob. Erstens, haltet geduldig stand. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das Leben fordert viel von uns. Am meisten benötigen wir wohl Geduld. Das Ausharren in Umständen, die wir nicht mögen, die wir nicht ändern können, auch mit Menschen brauchen wir Geduld. Ja, auch mit uns selbst brauchen wir Geduld. Geduld ist da gefragt, wo wir mit Unvollkommenem, mit unvollständigen Dingen, mit Einschränkungen zu tun haben. Wir wünschen uns das Paradies, oder? Ja, ich schon. Aber wir spüren durch Krankheit, Behinderungen, Schwachheiten und Sünde, noch leben wir hier in einer gefallenen und nicht perfekten neuen Welt. Achte auf die Geduld. Vers 7. Hier heißt es, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft, Parousia, des Herrn. Wir neigen alle zu Ungeduld. Und darum fordert Jakobus uns hier auf zur Geduld, bis unser Herr uns bei seiner Erscheinung zu sich ruft. Das Wort Geduld kann auch mit Ausharren übersetzt werden. Es kommt im Abschnitt hier 4-mal vor. Wie ein roter Geduldsfaden sozusagen durchzieht das Thema Geduld diesen Abschnitt. Wenn alles ohne Schwierigkeiten läuft und gelingt, dann wird unsere Geduld nicht strapaziert. Wie bei einer schönen Wetterwanderung eben, warme Sonne, voller Rucksack, beste Versorgung. Wer aber ist gerne auf der Flucht? Bei klirrender Kälte, mit leerem Magen, ohne Hab und Gut? Es geht hier um die sprichwörtliche Geduld der Heiligen. Wäre unsere Geduld ein Gummi? Wie belastbar, wie dehnbar wäre unser Geduldsfaden? Und das lässt sich in der Theorie ja gar nicht beantworten. Was reizt mich und dich zu Ungeduld? Was ist eine echte Glaubensprobe für mich? Wie lange müssen wir geduldig bleiben, ist die andere Frage. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Also, das heißt ja lebenslang. Andere Frage, wie lange muss man atmen? Nun, du wirst so lange atmen, wie du lebst. Wer lebt, der atmet. Und wer liebt, der erduldet. Also Geduld ist ein lebenslanges Thema. In der Schule lernte ich noch, mit dem Rechenschieber zu rechnen. Ich habe das nie so ganz super hinbekommen, aber man musste es mal lernen damals. Und den braucht man heute nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob noch irgendjemand mit dem Rechenschieber rechnet. Ich glaube es nicht. Vielleicht aus Spaß. Ne? Aber Geduld, das ist kein ausgestorbenes Fach. Das ist Hauptfach sozusagen. Eines der Hauptfächer des Glaubens. Geduld braucht man jeden Tag. Und ich in der Familie habe einen Professor für Geduld. Ich sage das immer so. Unser Zweitgeborener, unser Daniel, von dem ich gestern berichten durfte. Er fordert mich heraus, ohne große Worte, geduldig zu sein. Weil er hat immer einen ganz anderen Plan. Hektik kennt er gar nicht. Und das fordert mich dann schon heraus, wenn der Bus schon draußen steht und er muss noch die Tassen am Tisch richtig, auf dem Tisch richtig zurechtrücken und all diese Dinge. Da bin ich gefordert, einfach geduldig zu sein. Und da merke ich, oh, da muss man richtig, ja, sich zur Geduld mahnen, Geduld beweisen. Wie lange? Lebenslang. Bis der Herr wiederkommt. Bis unser Herr da ist. Seine Ankunft für die Gemeinde Jesu erfolgt bei der Entrückung. Dann holt Christus seine Gemeinde zu sich und wir Kinder Gottes werden für immer bei ihm im Himmel sein. Und mit dieser Perspektive lohnt es sich, geduldig durchzuhalten. Dann erst haben wir ja unser Lebensziel erreicht. Geduld ist ein Thema, das uns also nie verlässt. Geduld ist ein Schlüssel für ein glückliches Leben. Geduld heißt auch warten können. Geduld ist mehr als das, aber Geduld hat ganz wesentlich mit unserem Verhältnis zur Zeit zu tun. Wir kennen das, der lahme Autofahrer vor uns, der Verkehrsstau, die Schlange an der Kasse. Der Geduldige weiß, meine Zeit steht in Gottes Händen. Er kann warten, weil Gott alles im Griff hat, buchstäblich alles im Griff hat. Und ein weiterer Aspekt, der neben der Zeit, ist der Aspekt des Verzichts. Wer Geduld hat, kann auch plötzliche Abstriche machen. Er kann flexibler sein als der Ungeduldige, weil er nicht so festgelegt ist auf seine Ziele, auf seine Agenda. Er hat Ziele und Pläne, aber er weiß, alles liegt in Gottes Händen. Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Jakobus 4, Vers 15. Deo volente. So Gott will. Und wir leben, nicht wahr? War Jesus geduldig mit den Sündern? Ja, er erlitt großen Widerspruch von ihnen. Er duldete ihren Hohn und Spott. Und das ist ein Maßstab, an dem wir uns ausrichten und aufrichten dürfen. Das Wort geduldig im Grundtext bedeutet langmütig. Hier bezieht es Jakobus wohl eher auf den Umgang mit Menschen, auf Beziehungen. Vielleicht gerade hier mit den Reichen, die ja im Jakobusbrief auch nochmal erwähnt werden, die damals bei einigen Christen Kummer und Stress verursachten. Geduldig zu sein bedeutet lange auf ein Ziel warten können. Und das illustriert Jakobus nun hier ganz praktisch. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Ein Bild aus der Landwirtschaft hilft uns. Das Bild ist klar, am Gras oder am Weizen ziehen hilft kein bisschen. Der Bauer muss wegen der Eigenschaft dieser Frucht und ihrer Saat Geduld haben. Manche Frucht braucht weniger und manche braucht mehr Zeit, bis sie gedeiht. Alles hat seine Zeit und alles braucht seine Zeit. Ein Geduldiger zeigt Verständnis für Vorgänge und Prozesse. Er urteilt sachlich, richtig. Kartoffeln, die man heute setzt, kann man nicht übermorgen ernten. Unmöglich. Ein Feld voller blühender Sonnenblumen ist ein wunderbarer Anblick. Aber es ist ein langer Weg von der Aussaat, bis so ein Feld da steht. Der unerfahrene Ungeduldige fragt, wie lange geht das denn noch? Und wir kennen das Gequengel der Kinder, Mama, wie lange noch? Ja. Aber eigentlich haben wir das auch oft auf dem Herzen. Wir haben nur gelernt, das zu unterdrücken. Ja. Und ja, es ist auch noch unsere Anfechtung, die wir immer wieder erleben, dass wir mit unserer Ungeduld zu tun haben. Meine Zeit steht in Gottes Händen, so dürfen wir sagen und bekennen. Und wie oft hilft uns das Nachdenken über die Umstände, die einzelnen Menschen und über die Prozesse, um dann Geduld zu haben. Der Weise kann geduldig sein. Wie in der Natur alles vom Regen und Wirken Gottes abhängig ist, so ist es im geistlichen Leben eben auch. Haben wir denn keine Verantwortung? Ja schon, wir sollen säen, wir sollen vorbereiten, wir sollen begleiten, aber wir sind nur Erntearbeiter, wir sind Sämänner. Der Bauer legt sich abends schlafen. Es würde nichts beschleunigen, Tag und Nacht zu arbeiten und Hektik und Panik zu verbreiten. Ja, wir sollen unseren Beitrag leisten, aber für die Frucht, für die geistliche Frucht, gerade in der Gemeinde, im Dienst, ist Gott zuständig. Achte auf Jesu Kommen. Habt Acht, ja? Habt auch ihr Geduld. Nun stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Wir sollen Geduld haben und dazu müssen wir unsere Herzen stärken. Stärkt eure Herzen, steht in diesem Vers. Denn Geduld bewahren, sie praktisch ausleben, geht nicht, ohne dass es uns Kraft kostet. Ich denke, das wird jeder aus Erfahrung bestätigen. Wenn man eine Geduldsprobe durchmacht, da verbrennt man Kalorien oder es ist anstrengend, es kostet uns auch physisch Kraft, geduldig auszuharren in einer Situation. Und so ist es auch. Deshalb, und das weiß ja Gottes Wort und Geist, der hier spricht, wir brauchen Kraft. Geduldig sein ist etwas, das unserem Herzen viel Kraft abverlangt. Es gibt Tage, da ist es für uns anstrengender als an anderen, Geduld zu üben. Gibt es Umstände, in denen du bist, die gerade viel Kraft von dir verlangen? Ich denke, da könnten wir alle etwas erzählen dazu. Wie geht man dann vor? Stärkt eure Herzen. Das sagt Jakobus hier. Wie geht das? Was geschieht dabei? Gewiss durch das Wort, durch das wir uns nähren sollen. Aber auch durch Gottes Gnade. In Hebräer 13 lesen wir, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht aus Gnade. Gnade macht das Herz stark, fest. Und das bewahrt mich davor, dass ich aus Ungeduld falsche Schlüsse ziehe, dass ich aus der Haut fahre, dass mir der Kragen platzt. Oder dass ich meinen Maßstab anlege statt Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nichts ist nun mal einfach nichts. Wirklich geduldig sein ist ohne ihn, ohne Jesus, unmöglich. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Wenn wir so wollen, das Immunsystem unseres geistlichen Lebens wird vom Herzen her gestärkt. Das aktive Vertrauen auf den Herrn gibt Kraft. Wir denken an Jesaja Kapitel 40, Vers 31, ein bekannter Vers. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor. Wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Nochmal fragen wir uns, warum sollen wir denn geduldig sein? Nun, weil die Ankunft des Herrn nahe gekommen ist. Sie war damals schon nahe, dazu passt ein ungeduldiges Wesen, ein zorniges Wesen einfach nicht. Im Licht seiner baldigen Ankunft, der Ankunft Jesu, erscheinen manche Umstände in einem ganz anderen Licht. Vieles relativiert sich angesichts der kommenden Herrlichkeit Jesu und seines Gerichts. Er hat alles im Griff. Erinnern wir uns, er sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er schließt diesen sogenannten Missions- oder Jüngerschaftsbefehl ab, indem er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder bis zum Ende des Zeitalters. Ihm ist gegeben alle Macht und er ist allgegenwärtig. Also was umklammert diesen wunderbaren Jüngerschaftsbefehl? Seine Allmacht und seine Allgegenwart. Was brauchen wir mehr? Einen allmächtigen Herrn und einen, der immer da ist. Wir fühlen den Herrn nicht immer, aber er ist immer da. Er hat es versprochen. Und darin ist unser Dienst eingebettet. Und das hilft uns, geduldig zu sein. Das Grundsätzliche über Geduld hat uns Jakobus gesagt. Jetzt kommt Jakobus auf die Beziehung zu sprechen, wo es praktisch darum geht, dass wir jetzt diese Geduld und das Gestärktsein der Herzen anwenden, wo es praktisch wird. Zweitens, haltet ehrlich zueinander. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nun, es ist einfach, ein Heiliger zu sein, wenn man sich in einem einsamen Turm zurückzieht. Lebe ich aber im Kreis vieler Leute, bin ich gefordert, Rücksicht und Nachsicht zu üben. Es gibt eine wohlwollende, liebende, ja, Haltung miteinander, wenn man geduldig ist. Und sie meinte, das Tratschen und Klagen, das Stöhnen oder das Seufzen gegen den anderen ist nicht gut. Elberfelder sagt hier gegeneinander. Also hier seufzt nicht gegeneinander. Da ist ein Konflikt schon mit drin. Hier liegt der Gedanke der Parteiung, der Teilung mit drin. Die Aktion des Anklagens, des Richtens liegt hier drin. Aus dem Miteinander kann schnell leider ein Gegeneinander werden. Dann hat man sich in Positionen gegeneinander gebracht und denkt in Parteien und das ist nie gut. Achte auf gute Gemeinschaft. Diese Art von Seufzen gegeneinander ist nicht gut, weil das Anklagen und Verurteilende Richten uns gar nicht zusteht. Aber sollen und dürfen wir uns gar keine Beurteilung erlauben? Soll uns denn der geistige Zustand anderer egal sein oder sollen wir es in aller Ruhe ganz tolerant ertragen? Hebräer Kapitel 13, Vers 17 gibt uns einen Blick auf die Verantwortung, die die Hirten, die Führer der Gemeinde haben. Und dort heißt es, Hebräer 13, 17, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Es gibt wohl im Wächteramt für die Führer und Leiter hier diese Aufgabe, auf die Herde zu blicken. Und das tun sie mit einem leidenschaftlichen Herz. Sie sollen als Hirten über Schafe wachen, ermutigen und auch wo nötig ermahnen, die Leiter, die Führer. Seufzen ist nicht per se übel oder schlecht. Hier meint das Seufzen in Hebräer 13, Vers 17 den Ausdruck eines betrübten Herzens, weil das Schaf nicht hören und gehorchen will. Es befindet sich im Ungehorsam gegen Gott zum Beispiel. Da ist Not, vielleicht auch Rebellion. Da ist Seufzen und Gebet angebracht und das Ermahnen in Geduld. Denken wir an Jesus, als er sozusagen über Jerusalem seufzte. Matthäus 23. 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird öde gelassen werden. Und in der Apostelgeschichte finden wir ein Beispiel. In der Jerusalemer Gemeinde murrte eine Gruppe gegen eine andere. Eine ähnliche Situation, wo Konflikt da ist. Lukas berichtet in Apostelgeschichte 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Was war damals geschehen? Viele Menschen wurden zu Jüngern, großes Wachstum, und das Wachstum führte zu einer Überforderung und zur Überlastung der Apostel. Die Hellenisten, also die griechisch sprechenden Juden, zogen erstmal den Kürzeren und wurden bei der Essensausgabe übersehen. War das böse Absicht? Nein, aber es war ein Missstand, der zu Murren gegen die Hebräer führte. Die Lösung lag in der Einsetzung von bewährten Männern als Diakone. Sie sollten zur Entlastung der Apostel dienen. Das Problem wurde gelöst. Es kommt immer wieder vor, dass Situationen da sind in Gemeinden, wenn sie sich weiterentwickeln, dass gewisse Missstände aufkommen. Aber das muss gar nicht durch Versagen, so wie bei Apostel 6, entstehen, sondern es kann durch Wachstum kommen, dass es dann auch spannend wird, und dann braucht man eben auch Geduld. Und wichtig ist, dass man da nicht gegeneinander geht, sondern miteinander vor dem Herrn steht und betet. Ein weiteres nun: achte auf Jesu Gericht. Denn Jakobus schiebt nach: siehe, der Richter steht vor der Tür. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. In den Pausen ging es rund im Klassenzimmer. Aber sobald ein Mitschüler Alarm schlug, weil der Lehrer gerade um die Ecke kam und den langen Flur ins Klassenzimmer kommen wollte, da hieß es: der Lehrer kommt. Und ruckzuck kehrte Ruhe ein. Der Lehrer stand vor der Tür. Und alle waren ganz brav plötzlich. Also da hat das noch funktioniert, ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ja, wer wollte schon eine Ermahnung oder Schlimmeres riskieren? Der Richter steht vor der Tür. Das Seufzen Jesu, das der Hirten, ist nicht zu verurteilen, aber das parteiische Klagen, das Seufzen und Stöhnen, so nach der Art: ach, der schon wieder, ist fehl am Platz. Oder die schon wieder, muss die denn immer sich so äußern und so weiter. Das wird der Herr verurteilen. Denn dann sind wir ja fertig miteinander. So soll es nicht sein. Denn der Text sagt, wir werden gerichtet, also beurteilt. Der Richter steht vor der Tür. Und Petrus' Brief sagt, es ist Zeit, dass das Gericht anfange im Hause Gottes. Gott kehrt zunächst vor seiner Tür. Er fängt bei uns an. Und ich habe den Eindruck, hier und da, was auch in unseren Gemeinden so geschieht, im ganzen Corona-Geschehen, ja, es ist nicht alles gut, was da unter Geschwistern läuft. Wie es läuft, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann, ja, aber wie man sie austrägt, die Diskussionen darüber, dass manche Gemeinden tatsächlich daran zerbrochen sind, ist sehr ernst, sehr tragisch. Und da fehlt offensichtlich ein wichtiger Aspekt, dass man miteinander Geduld aufbringt und geduldig an der Beziehung aneinander festhält und ja um die Wette fleht sozusagen, dass man durchkommt durch die Krise. Ehrlich zueinander zu halten, das ist geboten und geht aus dem Liebesgebot klar hervor. Wohl nichts hat dem Zeugnis der Ehre Gottes mehr geschadet als die unsäglichen Streitigkeiten unter Christen. Jesus betete ja für die Einheit in der Wahrheit. Gelebte Einheit bekräftigt und unterstreicht nämlich, dass Jesus der vom himmlischen Vater gesandte Retter ist. Kein Wunder, dass Satan mit allen Mitteln gerade das zu verhindern sucht, dass wir geduldig sind miteinander. Jesus sagt: an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein unverrückbarer Maßstab für die Ehe, Familie und Gemeinde. Jesus hat als unser Richter den Auftrag, unsere Beziehungen und ihre Qualität zu beurteilen und darüber zu richten. Und da ist es gut, wenn wir über uns nachdenken und uns fragen: wie gehe ich mit anderen Geschwistern um? Bin ich da gut unterwegs? Oder muss ich da meine Hausaufgaben erledigen und mich korrigieren lassen? Geduld miteinander zu haben, braucht Besinnung, Ruhe, Gebet, das Hören auf das Wort Gottes und das Aufschauen auf die Vorbilder. Das Aufschauen auf die Vorbilder. Und so drittens, haltet die Helden hoch. Verse 10 bis 11. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Der größte Prophet ist Jesus Christus. Wir kennen seine Botschaft, seine Mission und sein Leiden, sein geduldiges Leiden. Wir staunen darüber, wie er sich erniedrigt hat, zum Abschaum der Welt wurde, zur Sünde. Und nun aber sitzt er erhöht zur Rechten des himmlischen Vaters. Vorbilder bringen uns voran. Wir folgen ihrem Beispiel, ihren Fußtapfen. Zuvorderst Jesus, dann aber auch gibt es andere Vorbilder, denen wir folgen können. Und es ist so wie diese berühmte Wolke von Zeugen aus dem Hebräerbrief, die Glaubensvorbilder, die uns ermutigen, in diesem Pulk der Heiligen sozusagen mitzufahren. Wir kennen das auch, wenn wir zum Beispiel Tour de France schauen, ja, manche tun das ja, und dann haben wir auch diesen Pulk, Peloton, also diese vielen Fahrräder, und dann hängen die alle hintereinander und wollen natürlich möglichst im Windschatten bleiben. Das spart eine Menge Energie. Und das erinnert mich auch an eine Radtour, die ich mit meinen zwei Söhnen eines Tages machte. Sie waren damals viel fitter als ich, 194 Kilometer waren zu bewältigen, auf halber Strecke streikte mein Knie. Meine Rettung war ihr Windschatten, den sie mir boten. Wir schafften es miteinander, sie machten Tempo und zogen mich im Windschatten durch den furchtbar windigen Pfälzerwald damals. Da hat es wirklich ganz schön gewindet und das kostet doppelt viel Kraft. Und so sollten auch wir den Windschatten der Propheten suchen. Achte auf die Propheten. Richte dich an ihnen aus. Häng dich sozusagen da hinten dran. Was mussten die Propheten nicht alles erdulden? Jeremia, der tränenreiche Prophet. Wollte man seine Botschaft hören? Nein. Man unterstellte ihm üble Dinge. Hat er Frucht seiner Arbeit gesehen? Nein, im Grunde nicht. Keine Erweckung. Seine Verkündigung verhallte fast ungehört. Der tränenreiche Prophet blieb dennoch treu. Und doch wurde der Daniel, der Prophet der Bibel, als Staatsmann durch gerade die Prophezeiung des Jeremia gestärkt. In Daniel Kapitel 9 lesen wir davon, dass Daniel auf die 70 Jahre achtete. Und das hat ihn ja dann motiviert, dieses Gebet zu sprechen, Daniel Kapitel 9. Hesekiel, er predigte seinem Volk, das aber auch nicht wirklich hören wollte. Er war gesandt, aber Gott versprach keinen großen Erfolg. Treue war gefragt, Geduld war gefragt. Daniel musste in die Löwengrube und manch Schweres erleben, aber Gott hat ihn gesegnet. Sie sind Vorbilder des Leidens und der Geduld. Also wo wir nicht leiden müssen, ist auch selten Geduld gefragt. Aber wo Leiden zunehmen, gerade in der heutigen Zeit, der Druck auch gesellschaftlich zunimmt, muss auch die Geduld wachsen und zunehmen. Und das schenkt Gott. Die biblischen Propheten redeten im Namen des Herrn. Sie hatten ja gar nicht ihre eigene Botschaft. Nein. Nun, man mag uns hören oder auch nicht als Zeugen Jesu. Man mag uns verleumden und anfeinden. Es geschieht um der Botschaft Jesu willen. Wir verkündigen nicht uns selbst, so sagt es auch Paulus. Und wir haben doch keine Spezialbotschaft, so eine Art Evangelium Plus. Nein, es geht um das einfache, schlichte Evangelium, das wir verkündigen. Im Namen Gottes reden heißt, auch für uns, wir legen die Bibel aus. Legen sie an unser Leben an und fordern die Menschen auf, Jesus Christus zu folgen. Zur Zeit oder zur Unzeit. Und das gilt. Das Ergebnis soll ich Gott überlassen. Worum geht es, Jakobus, hier? Es geht um das geduldige Ausharren, bis Jesus kommt. Lebenslang. Also wirf nicht das Handtuch, gib nicht auf. Stärke dein Herz, tanke auf, fasse Mut, schöpfe Kraft, indem du dein Herz mit Gottes Wort, mit Gebet und guten Impulsen stärkst. Nicht immer macht es dabei die Masse, oft eher die Klasse, die Qualität, deine Gemeinschaft mit dem Herrn. Eines Tages fielen die Amalekiter in Israel ein. Sie raubten Frauen, Töchter und Söhne. Was tat David als König? 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also dort lesen wir auch David wurde danach aktiv. Er befragte Gott und dann stärkte er sich und errang auch einen großen Sieg infolgedessen. Wir sollen bekannt werden als solche, die Jesus ähnlich leben. Jesus schrie nicht herum. Er blieb klar im Ton und in der Sache. Er blieb geduldig und wo nötig wurde er auch mal ganz energisch, entschlossen, wie bei der Tempelreinigung. Aber ihm ist nie der Geduldsfaden gerissen. Gott hat alle Fäden in der Hand. Er sieht deine Last, deine Not, deine Geduldsproben. Halte durch. Bleibe in seiner Nähe. Es lohnt sich. Und schließlich wird uns hier Hiobs Leben und Ende vor Augen gestellt. Vorbilder motivieren, weil diese biblischen Helden alle auch im Glauben und Vertrauen auf Gott lebten. Das sind sie uns ähnlich. Auch wir leben nur im Vertrauen auf den Herrn, nicht aus eigener Kraft. Und so sind sie uns Vorbilder. Sie sind Vorbilder. Nicht idealisierte, abgehobene Ikonen, die wir anbeten oder verehren. Darum geht es nicht. Und nun schließlich achte auf Hiob. Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hiob ist das große Vorbild für geduldiges Ausharren. Er ertrug die ersten Hiobsbotschaften und den Missmut seiner Frau. Ja. Sage Gott ab und stirb, ja. Also was für ein Rat. Aber er ging ganz alleine diesen Weg im Vertrauen auf Gott. Er hatte es wirklich schwer mit seinen Freunden. Was haben sie ihm nicht alles an den Kopf geworfen? Er hatte aus, als man sich über ihn lustig machte. Nach seiner Erniedrigung sagte er in Hiob 30, Vers 1, jetzt aber lachen sie über mich, die jünger sind als ich an Jahren. Er wurde verlacht angesichts seines Leidens. Das tut weh. Aber er duldete weiter. Es gibt einen von Gott festbestimmten Zeitraum für unsere Belastung. Gefühlt dauert dieser immer länger und wiegt auch schwerer, als es uns lieb ist. Wann endlich ist genug damit? Herr, ich kann nicht mehr. Das denken wir oft. Beachten wir, wie Gott ist. Er sieht alles, er kennt alles und nicht nur das. Er kann mitfühlen. Das kann er. Er ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Gott, der Herr, ist voll Erbarmen. Wir alle kennen das, wenn wir eine Not haben und es ergibt sich die Gelegenheit, dass wir ins Gespräch kommen und einfach diese Not teilen, mitteilen, nicht weil wir klagen wollen, aber weil wir uns einfach offen äußern wollen. Und dann ist da jemand, der so viel Mitgefühl zeigt, so viel Anteilnahme, ehrliche, echte Anteilnahme. Und wir merken, das tut uns einfach gut. Und wie viel mehr ist das natürlich bei unserem Herrn so, der uns wirklich zuhört, der uns versteht, ohne dass wir ihm das alles erklären müssen, was uns gerade vielleicht bedrückt. Er ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig, unser Herr. Gott, der Herr, ist voll Erbarmen. Das Wort kommt nur hier in der Bibel vor. Gottes inniges Mitgefühl und Erbarmen bezieht sich auf die leidenden Christen. Und wenn es uns schon schwerfällt, unsere Lieben leiden zu sehen, dann können wir getrost sein. Gott lässt es nicht kalt, wenn wir leiden und er das sieht. Paulus sagte, alles vermag ich in ihm, in Christus, der mich stark macht. Weil wir Christen aus Gottes Kraft in der Schwachheit leben können, ist immer genug Kraft für das da, was Gott uns auferlegt. Paulus wusste, dass er ein schwacher Mensch war. Er war nicht sehr belastbar. Und doch konnte er viele Lasten tragen. Wir können es in einem Vergleich deutlicher machen. Bei einem Fahrzeug unterscheidet man zwischen Tragkraft und der Zuladung. Tragkraft und Zuladung. Die Tragkraft eines Fahrzeugs, wie bei einem Auto oder zum Beispiel Zugwaggon, ist stets höher als seine Zuladung. Wenn wir bei einem Auto die Tragkraft nicht kennen oder ignorieren, kann es durch eine zu schwere oder zu große Zuladung zu einem technischen Versagen kommen. Die Bremsen tun nicht oder was auch immer. Nun, bei Paulus stand sozusagen auf seinem Fahrzeugschein, wenn er einen hätte, viel Fantasie gefragt nun, Paulus hatte einen Fahrzeugschein, da stand unbegrenzte Tragkraft durch Gottes Gnade. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig, der mich stark macht. Und das ist ein Geheimnis des Glaubenden, des Glaubens auch. Wir fühlen uns schwach und doch erfahren wir Gottes Kraft in Schwachheiten. Und so war es auch Hiobs Tragkraft, die bedeutend höher war, als der Teufel es dachte. Und die Wette sozusagen verloren ging. Und Gott punktete. Die Lasten, die Gott Hiob auflud, forderten seine ganze Geduld. Aber er hat Gott trotz der vielen Lasten dennoch die Treue gehalten. Und ja, Hiob war nicht perfekt. Er hat dann auch Gott herausgefordert. Und wir kennen dann die Antwort, die Gott gibt. Gott rechtfertigt sich nicht für das, was er tut, sondern er zeigt einfach seine Herrlichkeit. Und Hiob wurde reich gesegnet. Wer hätte das gedacht? Seine Frau gab ihm damals den Rat, sich also von Gott loszusagen, zu sterben. Wie wird sie sich gewundert haben, als sich Hiobs Reichtum dann schließlich verdoppelte? Was wird sie gedacht haben, als sie noch einmal 7 Söhne und 3 Töchter zur Welt brachte? Gott segnete Hiob am Ende mehr als seinen Anfang. Er lebte danach noch 140 Jahre und der Segen bestand gerade darin, dass er nicht nur seine Enkel, sondern seine Urenkel und Ururenkel erleben durfte. Gott stellt sich zu Hiob, wie er sich zu allen stellt, wie wir dort nachlesen können im Buch Hiob. Er vergisst niemals, was wir um seinetwillen durchmachen. Und er ist uns nicht allein. Wie bei einem Diamanten ist der Schliff, den Glanz bringt, so gehört zur Bewährung im Leben unseres Glaubenslebens die Erfahrung des Leidens. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Erst durch die Ecken und Kanten, die uns Gott im Leiden zufügt, kommt seine Kraft und Gnade zum Strahlen. Unser Herr ist mittendrin in unseren Lasten. Er kennt unser Seufzen und Stöhnen über unser Leiden. Er hört, wie die ganze Schöpfung seufzt. Und Gott ist nicht schwerhörig. Schmerzen tun weh. Dazu stehen wir. Wir sind nicht supergeistliche, abgehobene Helden. Wir wollen uns vom Vorbild der Helden des Glaubens aber anspornen lassen. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Und wer ist ein Held im biblischen Sinn? Der ist ein Held, der Gottes Wort behält, einhält und hochhält. Halten wir geduldig aus. Halten wir fest zusammen, Geschwister. Halten wir Kuss auf den Himmel. Halten wir also geistlich die Stellung und bewahren dabei das uns anvertraute Gut. Was diese hektische Welt am wenigsten kennt, das scheint barmherzige, sanftmütige Geduld zu sein. Obwohl wir kompromisslos an unserem eindeutigen Bekenntnis zu Jesus festhalten und obwohl wir ihn über alles lieben wollen, können wir mit seiner Kraft geduldig bleiben und Licht und Salz sein. Gerade wo Menschen uns anfeinden wegen unseres Bekenntnisses und weil wir Jesus mehr lieben als diesen Zeitgeist, und da muss man kein Prophet sein, um das vorherzusehen, dass wir da in Konflikte geraten, da gilt, dass wir ausharren sollen. Die Toleranz gegenüber uns Christen wird immer weniger werden, die Feindschaft gegen uns wird zunehmen. Der Zeitgeist duldet fast alles, nur keine Leute, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland bekennen und der Bibel ganz und gar glauben und der Wahrheit folgen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit als Christen, als Zeugen. Lieben wir einander aktiv und seien wir geduldig miteinander. Denn Jesus kommt bald. Bist du Christ, dann lebe für Jesus. Bist du noch kein bekehrter Christ, kein Kind Gottes, dann wende dich von deinen Sünden ab. Tu Buße, kehre um zu Jesus und nimm ihn heute noch als deinen Retter an. Für unser Miteinander in der Ehe, Familie und Gemeinde ist die Geduld der Heiligen gefragt. Gegenüber Geschwistern und den Spöttern dieser Welt ebenso. Darum halten wir geduldig stand, halten wir ehrlich zueinander und halten wir die Helden hoch. Gott helfe uns. Amen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wollen wir uns dazu erheben? Wenn es uns möglich ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du angekündigt hast zu kommen und dass wir darauf kindlich warten dürfen. In dem festen Vertrauen, du wirst ganz gewiss dein Wort erfüllen und alles warten, alles gedulden, Alles Ausharren lohnt sich im Blick auf deine Wiederkunft. Und diesen Blick brauchen wir und den stärke du uns auch durch dieses Wort, das wir jetzt gehört haben. Danke, dass du der Herr der Herren, der König der Könige bist, der wiederkommt und der Gerechtigkeit schaffen wird in dieser Welt. Halleluja, hab Dank dafür. Amen. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.